SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Simon Dörr, hallo. Es ist ein wichtiger Tag für die israelischen Geiseln und ihre Familien, aber auch ein wichtiger Tag für die Menschen in der gesamten Region. Die Hamas hat alle israelischen Geiseln freigelassen, die jetzt über 2 Jahre in ihrer Gewalt waren. Das ist ein Teil des Friedensplans für den Nahen Osten. US-Präsident Trump hat diesen Plan mit ausgearbeitet und sieht sich auch als Garant für dauerhaften Frieden. Heute hat er in der Knesset eine Rede gehalten, berichtet Julio Segador.
Es sind große Worte, die US-Präsident Trump in seiner Rede in der Knesset findet. Das Gaza-Abkommen sei ein unglaublicher Triumph für Israel und die Welt. Es sei der Beginn einer dauerhaften Harmonie für Israel und andere Länder, der Beginn eines neuen Nahen Ostens. In einer langen Rede dankte Trump den arabischen Staaten, die sich zusammengeschlossen hätten, um die Hamas dazu zu bewegen, die Geiseln freizulassen und nach Hause zu schicken. Israels Premier Netanyahu bezeichnete er als außerordentlichen patriotischen Politiker. Er sei nicht der einfachste Verhandlungspartner, aber dies zeichne ihn aus, so Trump. Die freigelassenen Geiseln wurden unterdessen in verschiedene Kliniken nach Tel Aviv gebracht. Erste Bilder zeigen sie abgemagert und deutlich geschwächt. Gleichzeitig ließ Israel wie vereinbart mehr als 200 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen frei. Sie wurden in unterschiedliche Städte ins Westjordanland, in den Gazastreifen und in Drittländer gebracht.
Auch in der deutschen Politik ist man erleichtert, dass die Geiselfreilassung so funktioniert hat. Unter den Freigelassenen sind auch deutsche Staatsbürger. Bundeskanzler Merz hat von einem historischen Tag gesprochen und allen Beteiligten gedankt.
Wenn wir das heute alles so sagen, dann verbindet sich damit auch die Hoffnung, dass der amerikanische Präsident den Einfluss, den er ausgeübt hat auf die Beteiligten in der Region, jetzt mit uns gemeinsam auch ausübt auf die russische Regierung. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt wenige Flugstunden von hier entfernt einen seit 3,5 Jahren andauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und ich möchte heute Nachmittag die Gelegenheit nutzen, auch mit dem amerikanischen Präsidenten erneut darüber zu sprechen, was wir gemeinsam tun können, um diesen Krieg zu beenden.
Auch im Südwesten ist die Freude darüber, dass die Geiselfreilassung im Nahen Osten geglückt ist, groß. Weitere Stimmen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hören Sie gleich im Fokus Südwest. In Ägypten hat am Nachmittag außerdem der sogenannte Friedensgipfel begonnen. Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie es im Gazastreifen bei einer Waffenruhe bleiben kann. Der israelische Premier Netanyahu ist nach einem Hin und Her nicht dabei. Eine der Kriegsparteien fehlt also, berichtet Moritz Behrendt.
Erst hieß es, er kommt nicht. Dann machte am späten Vormittag die Meldung die Runde, dass der israelische Premierminister Netanyahu zum sogenannten Friedensgipfel ins ägyptische Sharm el-Sheikh reisen wird. Kurz danach folgt eine Bestätigung der ägyptischen Regierung. Eine gute Stunde später dann der Rückzieher. Netanyahu habe US-Präsident Trump für die Einladung gedankt, heißt es aus dem Büro des israelischen Premiers. Aber wegen Zeitdrucks vor dem jüdischen Feiertag Simchat Torah könne er die Reise nicht antreten. In Sharm el-Sheikh will US-Präsident Trump gemeinsam mit den anderen Vermittlern Katar, Ägypten und der Türkei feierlich eine Friedenserklärung unterzeichnen. Zum Gipfel wurden als Gäste auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt eingeladen. Unter anderem wird Bundeskanzler Merz dabei sein, die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien sowie UN-Generalsekretär Guterres.
Das, was momentan im Nahen Osten passiert, ist natürlich auch hier in Deutschland das bestimmende Thema. Es gibt aber auch noch andere, zum Beispiel die Frage, wie bedroht Deutschland momentan aus Russland ist. Unter anderem darum hat sich heute eine öffentliche Anhörung im Bundestag gedreht. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Sinan Seelen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, sagte, Russland sei aggressiv, offensiv und zunehmend eskalativ tätig. Er verwies auf Drohnenüberflüge, Spionage und Sabotagetätigkeiten. Die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes MAD, Martina Rosenberg, erklärte, die Sicherheitslage habe sich in den vergangenen Monaten weiter verschärft. Und Martin Jäger, Chef des Bundesnachrichtendienstes BND, sagte, Deutschland sei für Russland im Augenblick ganz klar erkennbar Zielfläche Nummer 1 in Europa. Das habe mit der Unterstützung der Ukraine zu tun, aber auch mit der deutschen Position in der Europäischen Union. Alle 3 Nachrichtendienste, also BND, MAD und Verfassungsschutz, warben zudem darum, mehr tun zu dürfen, um Informationen zu sammeln und auszuwerten. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, an entsprechenden Gesetzesänderungen zu arbeiten.
Fokus Südwest.
Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist die Freude groß, dass man nach und nach einem Frieden im Nahen Osten näher kommt. Ein zentraler Teil der Vereinbarung ist erfüllt, unter anderem die 20 überlebenden israelischen Geiseln sind frei. Genau das hatten viele lange gefordert, auch das junge Forum der deutsch-israelischen Gesellschaft Rhein-Neckar in Heidelberg. Deren Vorsitzender Marki ist momentan glücklich.
Bei mir ist einfach das Gefühl des Aufatmens da, weil da keine unmittelbare Gefahr mehr besteht für die Geiseln. Und ich habe da eine unfassbare Freude wirklich heute den ganzen Tag schon für die Geiseln und auch für ihre Angehörigen. Und die Hoffnung auch, dass der 20-Punkte-Plan, der ja eingeleitet wird, weiter erfüllt wird. Aber auch natürlich ein bisschen eine Beimischung von Skepsis, was die Hamas betrifft. Deshalb werden wir natürlich weiterhin den Kampf gegen Antisemitismus auf die Straßen bringen, zeigen, dass junge Menschen eben an der Seite Israels stehen, an der Seite der Geiseln gestanden haben. Und jetzt sagen wir nicht bring them home, sondern sie sind home, welcome home. Und wir werden natürlich daran erinnern, was passiert ist. Auch wenn wir heute froh sind, wird dieser Kampf natürlich weitergehen.
Die deutsch-israelische Gesellschaft engagiert sich für Solidarität mit Israel und seiner Bevölkerung. Im Raum Rhein-Neckar unterstützt sie zum Beispiel Schüleraustausche oder Städtepartnerschaften. Wir schauen nach Bretten im Kreis Karlsruhe. Dort soll der Küchenzulieferer Neff in 2,5 Jahren zumachen. Dadurch würden knapp 1000 Industriearbeitsplätze wegfallen. Ein Schock für die Menschen in Bretten, berichtet Heiner Kuhnold.
Die Stadt steht unter Schock, so beschrieb Oberbürgermeister Nico Morast die Gefühlslage in Bretten. Er selbst sei ebenfalls erst am Freitag vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Das Vorgehen der BSH-Geschäftsleitung in München bezeichnete Morast als Zumutung. Er werde aber alles versuchen, die komplette Schließung der Produktion von Backöfen und Dunstabzugshauben made in Bretten möglicherweise doch noch zu verhindern. Der Oberbürgermeister verwies auch auf die wirtschaftlichen Folgen. An den rund 1000 Arbeitsplätzen hingen ja nicht nur ganze Familien, auch die Zulieferindustrie sei betroffen und somit in der Region durch die Neff-Schließung bis zu 3000 Arbeitsplätze mindestens in Gefahr.
Der Schock im Ort ist also groß, die Entwicklung kommt aber nicht überraschend, das sagt zumindest Thomas Baumeister, der Geschäftsführer des Werkes.
Dass da Untersuchungen und Studien laufen, das war klar und war auch bekannt, weil gerade momentan das Umfeld sehr, sehr schwierig ist und die Märkte sind sehr schwierig. Wir haben ein anderes Kaufverhalten, die Menschen kaufen preisgünstigere Geräte und natürlich hat das bei uns im Fertigungsverbund dann zu Unterauslastungen geführt und wir als Werk in Bretten sind halt davon auch sehr stark betroffen.
Im Frühjahr 2028 soll der Neff-Standort in Bretten dann schließen. Momentan wird viel darüber diskutiert, welche Rolle künstliche Intelligenz in der Bildung spielen sollte. Zumindest in Baden-Württemberg ist jetzt ein KI-gestützter Chatbot für die Schulen an den Start gegangen, also ein Softwareprogramm, mit dem künstliche Intelligenz dann ins Klassenzimmer kommen kann. Aus der Redaktion Landespolitik berichtet Knut Bauer.
Telly heißt der Chatbot, der speziell für Schulen entwickelt worden ist und in einigen Bundesländern wie Bremen oder Brandenburg bereits zum Einsatz kommt. Lehrkräfte können das Programm zur Unterrichtsvorbereitung nutzen. Der KI-gestützte Chatbot kann laut Kultusministerium aber auch im Unterricht selbst eingesetzt werden. In der Startversion bietet Telly Chats mit Dialogpartner oder verschiedene Lernszenarien. Die Schulen bekämen damit ein Instrument an die Hand, das sie bei ihren täglichen Aufgaben entlaste und den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht ermögliche, so das Ministerium.
Ab morgen wird Bundespräsident Steinmeier von Andernach aus arbeiten. Dann wird die Stadt am Rhein für 3 Tage sein Amtssitz. Diese Reisen macht Steinmeier regelmäßig in unterschiedliche Landesteile. Dahinter steckt die Aktion Ortszeit. Mit der ist Steinmeier jetzt zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz. Sein Ziel ist es, vor Ort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und die Freude über den prominenten Gast ist beim Andernacher Oberbürgermeister Greiner natürlich groß.
Das ist das Staatsoberhaupt, was uns besucht und dann auch in der Länge dann da ist. Also wir sprechen nicht mal über einen Nachmittag oder einen Zwischenstopp. Er wird ja hier auch wohnen, nächtigen und schlafen. Er wird hier seine Dienstgeschäfte, seine Amtsgeschäfte verrichten. Vielleicht wird auch nochmal ein Gesetz gezeichnet hier in Andernach. Und da sind wir schon stolz drauf, dass wir da tolle Gastgeber sein dürfen und dass wir da auch nochmal in den Fokus der nationalen Öffentlichkeit kommen.
Diese Aufmerksamkeit kann aber auch negative Auswirkungen haben, zum Beispiel Umleitungen oder Straßensperrungen in Andernach.
Und dann war da noch
Erwin der Elch. Er sollte eigentlich schon Anfang Oktober aus dem Pforzheimer Wildpark in den Bayerischen Wald umgesiedelt werden. Mit einem Transportunternehmen, das solche Aufgaben schon jahrelang für den Pforzheimer Wildpark übernimmt. Plötzlich stand der Elch dann aber im Ortenaukreis in der freien Wildbahn. Es hat Tage gedauert, bis Erwin dann wieder nach Pforzheim gebracht werden konnte. Und jetzt mischt sogar die Polizei mit. Die soll klären, was auf dem Weg passiert ist und wie der Elch in der Ortenau aufgetaucht sein kann. Zumindest für Erwin gibt es ein Happy End. Er ist zurück bei seiner alten Gruppe und soll erst einmal in Pforzheim bleiben.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.